Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Das Cabaret-Chanson zählt zu den prägenden Elementen der Wiener Kultur. Viele dieser Lieder haben bis heute nichts von ihrem Charme verloren und werden vom Publikum nach wie vor geschätzt. Auch einige Künstlerinnen und Künstler dieser Sparte sind nicht in Vergessenheit geraten, Gott sei Dank. Einerseits, weil ihre Werke weiterhin aufgeführt werden, andererseits, weil auch Plätze und Gassen ihre Namen tragen. Zu den bedeutenden Persönlichkeiten des Nachkriegskabarets gehören Cissi Kraner und Hugo Wiener. Er hat seiner Frau Cissi über 400 Lieder und Texte auf den Leib geschrieben und sie standen stets gemeinsam auf der Bühne. Ich denke, das Lied »Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn« ist vielleicht das bekannteste von ihnen. Und bevor wir das jetzt gleich hören, möchte ich unbedingt anmerken, dass in den 1950er und 1960er Jahren Gewalt in der Ehe gesellschaftlich kaum thematisiert wurde. Auch im Kabarett wurden entsprechende Inhalte häufig verharmlost und als humorvoll dargestellt.
In 14 Tagen habe ich Geburtstag. Und wieder wird es sein, wie's immer war. Die Mutter macht mir einen Braten, die Schwester kauft mir was auf Raten und der Vater sagt beim Essen, ich hab wieder dran vergessen. Eine wünscht sich zum Geburtstag ein paar Nylon oder gar einen echten Mantel aus Flanell. Ich hätte auch einen Wunsch im Stillen, doch der wird sich nicht erfüllen. Denn für solche Luxussachen müsst man Toto-Treffer machen. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein. Es hat vorher nicht den kleinsten Streit gegeben, bis er grausam mich von seiner Seite stieß und in meinem jungen, ihm geweihten Leben plötzlich diese große Lücke hinterließ. Die Krankenkasse sagt mir, das geht sie nix an, denn das ist schließlich meine Schuld allein. Wenn sie das zahlen möcht, käme ja ein jeder dann und hauert sich die Vorderzähne ein.
Heute ist Moderatorin und Dialektsängerin Birgit Denk bei mir zu Gast. Sie bringt Klassiker des 1950er-Jahre-Kabarets in zeitgemäßer Interpretation zurück auf die Bühne. Und zwar mit dem Anspruch, diesen kulturellen Familienschmuck einem heutigen Publikum neu vorzustellen und in Erinnerung zu rufen. Mit ihrer Band steht Birgit Denk seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ein Jubiläum, das letztes Jahr als musikalische Silberhochzeit gefeiert wurde. Birgit, wenn du an Cissi Kraner denkst, was wäre denn so das allererste, was dir zu ihr einfällt?
Tatsächlich ihr Begräbnis, weil das für mich ein Startpunkt war, warum ich mir überhaupt das Order habe, mit durch diesen riesigen musikalischen Schatz zu wühlen. Ich war beim Begräbnis von der Cissi Kraner und war fassungslos, wie wenig das öffentliche Österreich Anteil genommen hat. Es war niemand offizieller dort, weder von der Gemeinde Wien, noch von der Stadt, noch vom Bund, noch von irgendwen. Es waren sehr wenig Leute und ich habe das so erschütternd gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss man was machen. Ich habe mir kurz überlegt damals, ob das ist, weil es eine Frau war, und die Frauen halt immer eher so vergessen werden bei solchen Anlässen. oder weiß ich nicht, nicht so wertgeschätzt. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich was tun. Wir müssen Cissi Graner huldigen, ehren und ihr alle Lorbeeren schenken, die wir finden können.
Ja, 2012 ist sie gestorben und am Zentralfriedhof ist sie begraben. Wie viele Leute waren denn dort?
Nein, es wurde Anteil genommen, aber ich sage jetzt einmal mehr als so 150 Leute waren nicht dort und das waren alles eher eindeutig Freunde, also ältere Damen, ältere Herren. Ich war damals mit Abstand die Jüngste, und es war ein fürchterlich schierer Tag, aber das sollte ja normalerweise die Wienerin und den Wiener nicht abhalten, auf eine schöne Leichtsam gehen.
Ja.
Und dann waren wir dort in dieser Kirche, und die waren spärlich gefüllt, und das fand ich sehr niederschmetternd.
Ja, erschütternd, wirklich, wenn man vor allem sich überlegt, wie viele Menschen bei anderen Leuten am Begräbnis dann sind.
Genau, ich habe den Falco noch dann von mir gehabt. Natürlich ist der, weil er jung gestorben ist, hat er noch, das ist ja bei allen Begräbnissen so, stirbt man alt, sind wenig Leute da, es stirbt man jung, sind viele Leute da, das ist einfach der Biologie geschuldet. Aber trotzdem war das für mich so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich muss da irgendwas tun.
Und hast du das Gefühl, dass sich das jetzt wieder geändert hat, dass man, also dass mehr Leute sie kennen oder
ja,
ihre Lieder
tatsächlich,
kennen?
Ja, tatsächlich ja. Ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Erstens, weil in bestimmten Bubbles, in denen wir zwei vielleicht auch aufhältig sind, Feministinnen sich das mehr anschauen. Und auf der anderen Seite sehr wohl auch die Tätigkeit von der Kathi Strasser zum Beispiel, die ihr ganzes Programm ihr gewidmet hat, von mir, von anderen Leuten so eine Dokumentation dann geben, und plötzlich habe ich schon das Gefühl, dass ein bisschen mehr drauf geschaut wird.
Ja, was schon eben interessant ist, was ich vorher schon erwähnt habe, eben wie ist der Blick damals gewesen auf die Lieder und wie ist er heute? Ja, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich dieses Lied das erste Mal gehört habe. Ich war in der Volksschule, also 70er Jahre, und ich habe das nicht lustig gefunden. Und ich habe nicht verstanden, warum jetzt meine Eltern zum Beispiel das immer wieder so, das war ein Ohrwurm, das ist mal gesungen worden und immer wieder darüber gelacht haben. Und dann, also mir war ziemlich früh klar, dass ich das nicht lustig finde, obwohl ich jetzt kein humorloser Mensch bin. Und heute ist das schon spannend, wenn du das jetzt heute singst. Wie reagiert denn dein Publikum drauf?
Also ich führe es tatsächlich auch schon ein mit die erste fast schon Femizidhymne, geschrieben von einem Mann. Das darf man nicht vergessen. Das hat der Hugo Wiener geschrieben. Und das finde ich ja das Bemerkenswerteste daran, dass das ja von der Sicht vom Hugo war. Und ich unterstelle ihm, dass der das nicht gemacht hat mit, wir machen uns lustig über eine Frau, die vom Typen so droschen wird, dass sie den Zaun verliert. Sondern ich unterstelle ihm, dass er durch die Sprache des Humors versucht hat, sehr wohl einen Boden aufzumachen, damit man sich das anschaut, was damals keiner gemacht hat oder sehr wenige Leute. Aber wenn man das dann mit dieser Einstellung singt und das sehr wohl auch lustig, weil der Spaß unter Anführungszeichen ist ja der dabei, wo einem dann das Lachen im Hals stecken bleibt, dass ja das heute leider nicht anders läuft. Wie viele Frauen rennen mit Sonnenbrille draußen um, dumm, weil sie ein blaues Auge haben. Wie viele Frauen rennen mit Halstuch herum, weil sie irgendwie Würgemale haben. Und sich das anzuschauen mit, wie versucht man sich das selber schön zu reden, um mit dieser Schmach und dieser Pein und mit dieser Frechheit in unserer Gesellschaft, wo man das nicht offen aussprechen darf, nur immer nicht umzugehen. Das war ja dieser Split, der da in diesem Lied passiert. Und das ist ja nicht nur ein Ausrutscher, wenn man das, wie sagt man so schön, Övre kennt, von Hugo Wiener und von der Cissi Graner, dann gibt es ja neben seichter Unterhaltung immer wieder solche, sage ich einmal, Easter Eggs, wo den Leuten ein bisschen was untergelegt wird, wo beim zweiten oder dritten Mal anhören, das eigentlich feministisch ist, weil wenn man sich den Novak anhört, aber der Novak lässt mich nicht verkommen, ist ja das auch ein zutiefst feministisches Lied, weil sie ja eigentlich gefangen in der Ehe mit einem Mann, der auf sie unter Anführungszeichen aufpasst und ihr alles ermöglicht, aufs Leben vergisst und alle Dinge, die sie gerne machen würde, die sie besingt in diesem Lied, nicht machen kann, weil der Novak sie nicht verkommen lässt, aber in Wirklichkeit sie ja einsperrt und ihr als Frau nicht zugesteht, ihre lustvollen Erfahrungen zu machen. Und da wird ja sowohl von sexuellen Fantasien gesprochen in mancher Strophe, da wird von Haschisch-Konsum gesprochen, über was man alles ausprobieren möchte. Und das finde ich total interessant.
Ich hätte an vielen Dingen mein Vergnügen. Ich möchte so gerne in der Gosse liegen. Ich möchte einmal sinnlos mich besaufen. Ich möchte mit einem Freudenmädchen raufen. Ich möchte einmal Männer toll verbrauchen. Ich möchte statt Memphis Marihuana rauchen. Ich hätte auch längst schon Morphium genommen. Aber der Novak lässt mich nicht verkommen.
Den Novak, da gibt es eine weitere Version, da gibt es mehrere Versionen, weil er so gut funktioniert hat. Gibt es ja zum Beispiel die schöne Version, wo sie drüber singt, dass der Novak, dass sie sich trennt vom Novak, weil er ja so am Arsch geht eigentlich. Und dass das Einzige, über was der Novak rät, ist, dass sie den Hund mitnehmen wird, den Chipsel. Den Hund musst du mir lassen, quasi in der Strophe. Und wo sie am Schluss quasi singt, wo man raushören kann, sie ist jetzt befreit eigentlich und jetzt kannst du das alles, was sie nicht durfte, endlich ausleben, und das finde ich total interessant für die Zeit damals.
Da neulich las ich in der Illustrierten, was andere Frauen alles schon probierten, damit sie ihren Gatten wieder neu sind, wenn diese ihnen einmal nicht mehr treu sind. Dort stand, mit etwas Leidenschaft geht's immer. Und als der Novak abends trat ins Zimmer, da hab ich ihm die Nase abgebissen. Aber der Novak will nichts mehr von mir wissen.
Was du vorhin gesagt hast, was sich der Hugo Wiener vielleicht dabei gedacht hat, diese Lieder zu schreiben, finde ich einen viel schöneren Ansatz, als wenn wir uns überlegen, vielleicht wollten die das Problem auch nur kleinreden. Wenn man sich jetzt aber ein bisschen mit der Geschichte...
Das bestreite ich komplett.
Ich auch. Ja. Aber es ist halt oft, wenn man so schnell drüber geht und die Leute sagen, das kann man heute nicht mehr singen und so, und das ist alles vorbei. Ich finde es total wichtig, eben auch, wenn es Leute gibt wie dich, die das heute wieder bringen, dass man das dem Publikum auch so nahe bringt, dieser Vergleich zu damals und wie ist es heute. Und das Schlimme ist ja, dass diese Lieder alle zeitlos sind. So wie du gesagt hast, auch heute werden Frauen noch geprügelt. Ja? Vielleicht gehen wir heute in der Gesellschaft anders damit um, ja? Und es gibt andere Hilfestellungen für die Leute. Aber in der letzten Strophe vom Vorderzahn ist es ja so, dass sie dann erzählt, sie lernt einen Zahnarzt kennen und der macht ihr quasi das Loch wieder zu und dann ist alles wieder gut.
Genau, das, von dem geht ja die Gesellschaft aus, das wollen die ja. Ne? Mhm. Also das ist ja das, was man sich wünscht. Es will ja keiner konfrontiert werden mit dem Leid, das einer Frau zugefügt worden ist, ja, sondern es ist ja für die Gesellschaft das Angenehmere, wenn die sich drum kümmert, dass dann alles wieder gut ist, ja. Also ich bin fest davon überzeugt, weil es auch dann später in der späteren Zeit Lieder gab, die man von Hugo Wiener und Cissi Graner so oder so auslegen kann, wie dieses klassische Meine Tochter soll es besser haben als ich, das ja damals sogar bei Dalli Dalli aufgeführt worden ist und wo man die verschreckten Gesichter beim Schwenk durch das Publikum damals sieht, wo eine schon eindeutig in die Jahre gekommene Cissi Graner in einen Fuhrhahn gekleidet und ein schon sehr gebeugter Hugo Wiener vorm Klavier drüber singen, dass sie ein bisschen aus ihrem Alter reüssiert, was die Jungen heute alles dürfen und dass serviert wird alles, na, ist das nicht eine Frechheit, ja? Also die nimmt die Pille und hurt da herum, wie sie gefällt, kann abtreiben, wann sie will und das immer versteckt in diesem, naja, ich meine, das ist jetzt aber schon eine Frechheit, nicht? Na super, meine Tochter, so ist, und in Wirklichkeit, wenn man die Geschichte von Sissi Graner und Hugo Wiener kennt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die das leibend finden, dass das endlich möglich ist, und sie das so verpacken, dass sie das halt bei Dalli Dalli in die 70er Jahre ausgegangen ist, ja. Und, dieser Schalk im Gesicht der Sissi Graner, diese Rolle, die sie immer ausgefüllt hat, weil Frauen einfach in die 50er Jahren auf der Bühne zwei Sachen durften. Entweder waren es Sexbomben oder waren es lustig. Dazwischen gab es keine andere Möglichkeit. Also du hast nicht anders sein dürfen, sonst warst du nicht vorgekommen.
Aber tanzen wäre vielleicht noch eine Möglichkeit
gewesen. Ja, das hat sie als Jugendliche gemacht in dem Fall. Aber da auch sexy. Also da schon, das war dann in dem Alter bei ihr nicht mehr erlaubt gewesen. Ja. In dem Alter darf man nicht mehr tanzen. Ah, das ist ja heute so.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, das ist heute nicht anders. Aber damals war das sehr reglementiert und die Möglichkeit war für sie, einfach nur solche Sachen gemeinsam mit dem Hugo unterzubringen, indem er es durch den Kakao zirkt. Weil was hätte es denn sonst machen sollen? Also eine Revolutionshymne mit wir bekämpfen das Patriarchat. Da würden wir sie nicht mehr kennen, wenn sie es so gemacht hätten.
Ja, aber die Revolution, weil du vorher gesagt hast, so ein Lied von einem Mann geschrieben. Es gibt ja auch, der Georg Kreisler hat ja auch Lieder geschrieben, wo man sagt, eigentlich kann man das heute nicht mehr singen. Ja? Ob das jetzt ist Bidlabu, wo er erzählt, wie er alle seine Frauen mehr oder weniger umbringt, auf unterschiedliche Art und Weise. Oder das Lied Schlag sie tot.
Ja, das spielen wir.
Das spielt ihr auch. Ja. Braucht es da eine Erklärung für die Leute heute?
Das Witzige ist, wie die Zeit sich ändert und wie man merkt, wie zeitig das heute ist. Wir haben Schlag sie tot vor 15 Jahren fast im Programm gehabt. Und damals habe ich gesagt, ich kann es nicht singen. Also ich kann es nicht singen.
Weil du es nicht schaffst.
Ich schaffe den Text nicht zu singen, inhaltlich. Und das hat dann unser Schlagzeuger übernommen. Und das Arge ist, wir haben das eingepackt im Programm zwischen Bovil Tatschkerl und Tröpfelbad.
Gute Idee.
Um die Leute irgendwie dann wieder abzufangen. Und das war ganz schön arg manchmal. Man hat es bei den Leuten gemerkt. Mm. Der Philipp, mein Schlagzeuger, hat dann die Leute immer, weil wir es in so ein polkaartiges Ding verpackt haben, hat auch geklatscht auf der Bühne. Mm-hmm. Und das Arge war, dass auch Leute dann mitgeklatscht haben und man gemerkt hat, wie plötzlich sie wieder aufhören zu klatschen. Also das ist das, was Kunst und Kultur soll.
Yeah.
Darüber nachzudenken, wo klatsche ich da mit. Mm-hmm. Das Verrückte ist, dass bei Schlag sie tot das jetzt so ist, dass wir das wieder spielen und dass ich singen könnte. Ich lasse das dem Philipp, weil der Text plötzlich wieder stimmt. Mhm. Weil sich in diesen 15 Jahren die Gewaltspirale bei den Leuten massiv erhöht hat. Weil der Mensch, wir selber, keine Ahnung, plötzlich im Internet wieder die Leute den Galgen wünscht, ohne sie zu genieren, einem auf der Straße das Umbringen angedroht wird, nur wenn man irgendwas gemacht hat, was auch nicht in den Kram passt. Die Sprache ist so gewalttätig geworden, da schlagt sie tot, wirklich was ist, wo man sagt, geht's irgendwie aus. Und das finde ich das Bemerkenswerte und das ist auch das, was wir sagen, bevor wir das Lied jetzt spielen.
Wenn dich kleine Kinder stören, schlag sie tot. Auch wenn sie dir selbst gehören, schlag sie tot. Triffst du einen Judenbengel, spiele seinen Todesengel, schlag ihn einfach mausetot. Siehst du einen Negerfratze, schlag sie tot. Stör dich deines Nachbarn Glatze, schlag ihn tot. Du musst dich vor niemand schämen, musst dir nichts zu Herzen nehmen, schlag sie einfach mausetot. Türken, Kurden, Libanesen und auch Weiße, unbrauchbare Lebewesen sind halt scheiße. Kommunisten, Anarchisten und so weiter. Mach dir nicht das Leben schwer. Rechtsanwälte, Angestellte, Friedenstauben. Alle, die noch immer an das Gute glauben. In den Müll, in den Dreck. Putz sie einfach weg.
Das war jetzt die Einspielung von dir, von dem Lied, eben auf deiner CD, die man auf deiner Website findet und die man natürlich käuflich erwerben kann. Wenn man den Georg Kreisler so vor Augen hat, der hat ja immer gelacht, wenn er diese Lieder gesungen hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass das ja in einem Rahmen eines Kabarettprogramms war. Warum gibt's das denn heute in dieser zynischen Art nicht mehr? Außer jetzt, dass die alten Lieder gesungen werden.
Weil wir das nicht erlebt haben, was der Georg Kreisler erleben musste. Und weil wir das nicht erlebt haben, was der Hugo Wiener erleben musste. Und weil wir das nicht erlebt haben, was der Hermann Leopoldi erleben musste. Ich glaube, dass das eine Art war, mit diesem unfassbaren Schrecken, der diesen Menschen widerfahren ist und diese Brutalität, die erlebt haben und diesen Schmerz, den die getragen haben, wenn man sich dann noch in Österreich auf eine Bühne stellt, hat man, glaube ich, eine Idee braucht, wie man das noch hinkriegt. Mhm. Und man kann ja sehen, wenn man die Biografien, was ich jedem raten würde, weil es wahnsinnig interessant ist, und alle die genannten haben Biografien geschrieben oder Autobiografien geschrieben, mhm, wie jeder anders damit umgegangen ist. Also ein Hermann Leopoldi, der im KZ war, der dort freigekauft worden ist, der nach Amerika gegangen ist und der einzige derer war, der vom Wiener Kulturministerium 1947 brieflich aufgefordert worden ist, wieder nach Österreich zurückzukommen. Alle anderen hätten bleiben sollen, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Ist natürlich anders damit umgegangen wie ein Georg Kreisler, der bis zu seinem Tod vor alle gehasst worden ist, weil er noch immer darauf hinweist, wie geschissen das damals war und sich nicht angepasst hat und gesagt hat, okay, na, jetzt ist eh wieder alles leiwand. Ein Hugo Wiener, der das Glück hatte, damals den Kriegsausbruch und den Anfang der Wahnsinnigkeiten in Wien in Südamerika zu erleben und nur mitgekriegt hat, wie seine Verwandten alle umgebracht werden, hat eine andere Geschichte natürlich dann wie ein Bronner, der mit einem großen Werf, nachdem er mitgekriegt hat, was los ist, als 14-Jähriger selber nach Tschechien geflohen ist und so weiter. Und so. Also die Geschichten könnten wir jetzt weiterführen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass mit dem umzugehen eine Frechheit war für alle. Die waren alle komplett verletzt, schwer traumatisiert. Und jeder hat seinen Ort gesucht, um irgendwie seine Kunst noch irgendwie ausführen zu können. Und da hat jeder anders reagiert. Mhm. Und der Hugo Wiener konnte sich hinter der Zissi verstecken. Der Kreisler war goschert bis zum Schluss und hat versucht, es mit schwerem Zynismus zu überstehen. Der Bronner hat seinen Qualtinger gehabt, an den er sich abarbeiten hat können. Also, man darf einfach nicht vergessen, aus was für einem Horror die alle rausgekommen sind.
Ja, es gibt derzeit, also nicht derzeit, sondern am Spielplan ist einfach in der Volksoper dieses Stück Lass uns die Welt vergessen. Und da spielt Hugo Wiener auch eine Rolle. Also nur ganz kurz, ich will jetzt nicht die ganze Biografie erzählen, aber er war an der Revuebühne Femina sehr erfolgreich mit Kurt Breuer. Gemeinsam hat er mehr als 25 Revuen geschrieben. Und 1935 war Hugo Wiener an der Volksoper und hat gearbeitet mit Fritz Löhner-Beder an der Operette Gruß und Kuss in der Wachau. Ein wunderbar schönes Stück. Jara Benesch hat die Musik geschrieben und in dem Stück Lass uns die Welt vergessen sehen wir genau, wie das damals war, wie die alle rausgeworfen worden sind. Die Juden waren alle nicht mehr erwünscht und mussten gehen und Hugo Wiener hat sein Überleben dem Regisseur Eugen Strehn verdankt und er ist dann nach Kolumbien ausgewandert und hat am Weg dorthin Cissi Graner kennengelernt und die hatten dann in Venezuela eine Bar, Johnny's Music Box, da ist sie dann auch schon aufgetreten mit ihm gemeinsam, hat in 5 Sprachen, glaube ich, gesungen, Spanisch, Holländisch hat sie gekonnt, weil sie dort studiert hat, Englisch, Französisch, Deutsch. 1943 haben sie geheiratet und 1948 sind sie nach Wien zurückgekommen und waren dann im Simpel mit dem Karl Farkas und allen Leuten, die man dann halt damals im Simpel sehen konnte. Du hast gesagt, der Hugo Wiener hat sich hinter ihr verstecken können. Man sieht schon so dieses Gebrochene, so wie er halt war, sehr zurückhaltend immer. Sieht das totale Gegenteil eine Rampensau, würde man heute vielleicht sagen. Diese Unterschiedlichkeit, glaubst du, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass ihre Musik oder ihre Auftritte, Lieder so erfolgreich waren?
Also ich denke, dass für den Hugo Wiener das Zusammentreffen auf diesem Schiff mit der Cissi Graner wahrscheinlich lebensrettend war, weil der wirklich, wie du sagst, total gebrochen war, dadurch, dass er seine Familie zurückgelassen hat und gewusst hat, er liefert die jetzt aus.
Ja, die sind auch vergast worden.
Genau, sind beide ermordet worden. Und ich glaube, dass die Cissi immer die war, die ihm immer durch so schwere Momente durchgeholfen hat. Weil sie hat ja damals gesagt, sie hat ihn ja deshalb angesprochen und ist auf seine Erwachsenen eingegangen, weil er ja so laut da hat. Mhm. Also quasi
das Helfer-Syndrom.
Das sehr ausgestrahlt haben natürlich auch. Und ich denke mal, auch in der späteren Geschichte mit dem, wie der Hugo Wiener und die Cissi Graner an Zimpel gekommen sind, hat ja der Fakasch in Wiener ziemlich unter buttert und hat dem ja quasi nicht einmal angegeben, wann der Texte geschrieben hat oder irgendwelche Lieder geschrieben hat und hat immer nur seinen Namen drauf geschrieben. Und da soll ja angeblich die Cissi Graner die gewesen sein, die gesagt hat, du, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Mhm. Da gab es damals den Eklat, dass der Wiener dann beim Fakasch vorstellig geworden ist und weiß ich nicht, gesagt hat, du, meine Frau hat gesagt, wir lassen uns das nicht länger gefallen und ich muss aufs Plakat. Und der Fakasch ja dann die Grätzen war und am nächsten Simple-Plakat aufgeschrieben hat, eine Wiener Revue mit Karl Fakasch. Also ich weiß nicht, was auf der einen Seite lustig ist, aber auf der anderen Seite eine absolute Frechheit. Und daraufhin haben wir die gebrochen und haben die Simple verlassen. Ne? Mhm. Und ich glaube schon, dass die Cissi immer die war, die auch den Hugo geholfen hat, irgendwie seine Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig war für einen Herrn Wiener.
Ja, aber die waren schon sehr lang, also die waren nicht nur ein paar Jahre, die waren jahrzehntelang am Simpel, oder?
Ja, also ja, aber sie haben dann gebrochen. Also ja. Da war schwere Streiterei, weil eben der Fakasch alles auf seine Kappe geschrieben hat.
Also ich meine, was mich immer wundert, ist, dass die überhaupt zurückgekommen sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, die waren in Caracas, haben erfolgreich ein Lokal geführt, haben dort ihre Fangemeinde gehabt, haben sich ja auch schon irgendwie ein gutes Leben dort aufbauen können. Und dann kommen die dorthin zurück, wo sie eigentlich unerwünscht waren.
Ich denke tatsächlich, dass diese Prägung in der Kindheit und Jugend für alle ein Problem ist und diese eigene Muttersprache, in der man kreativ sein kann. Also das hat ja auch Leute wie ein Zweig ist knackbrochen oder so, dass dann quasi die eigene Sprache nicht mehr so möglich war. Ich glaube, dass dann viele wieder in Südamerika, da hat es einfach Grätzeln gegeben, da waren lauter Österreicher, Wiener, lauter Geflohene, die sind dann alle mit der Zeit irgendwann wieder zurückgegangen und irgendwann einmal geht dir die Sprache verlustig. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man und das maße ich mir an, mit mir zu vergleichen, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt ab heute alles in Spanisch schreiben, was ich nicht kann, oder in Englisch, was ich okay kann, dann wäre das für mich schwierig. Für mich ist es ja schon schwierig, wenn ich in Hochdeutsch was schreiben muss. Also quasi, ist das schon eine Übersetzung?
Oder sprechen muss.
Ja, nein, das habe ich schon längst aufgehört. Und also für mich ist wirklich so, dass ich verstehen kann, dass man, wenn man kreativ ist, die Sehnsucht hat, vor Leuten kreativ sein zu können, die eine ähnliche Sozialisation haben und eine ähnliche Sprache haben und die das verstehen. Und deshalb verstehe ich, dass sie zurückgekommen sind. Vergessen darf man auch nicht, dass die Cissi Graner ja in dem Sinne keinen Grund gehabt hat, also jetzt familiär, nicht zurückzukommen, ja, weil die ist ja einfach nur freiwillig in Südamerika geblieben, weil sie sagt, sie will nicht zum Hitler und ihr geht ja für Müller sowieso am Arsch und sie bleibt beim Hugo. Aber dass die ihre Familie sehen wollen und irgendwie zurückkommen wollen und irgendwie das Gefühl haben, wir bauen da was Neues auf, verstehe ich. Und dass die dann da bleiben, so Leute wie der Kreisler, die haben eh ein Problem damit gehabt, nicht? Wenn die haben gesagt, okay, das mache ich auch. Ja. Und die waren dann da und haben sich gedacht, okay, da sind ja noch immer lauter Antisemiten und das ist ja noch immer fürchterlich da. Und der hat bis zum Schluss seine Heimat nicht gefunden.
Ja, geharrt.
Also das ist biografisch halt bei jedem anders gewesen.
Als Interpretin, was glaubst du denn, wie wichtig ist es, so damals wie auch heute, dass Texte maßgeschneidert für eine Person gemacht sind?
Ich würde sagen, das ist erfolgsversprechender, wenn man das so macht, weil man dann das besser verkörpern kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass es auch funktioniert, dass jemand, das maße ich mir jetzt an, weil ich denke mir, okay, der Hugo Wiener hat den Vorderzahn nicht für mich geschrieben.
Und trotzdem passt.
Und trotzdem, glaube ich, kann ich den gut ausfüllen, ja, mit dem, wie ich ihn sehe, die Lücke sozusagen.
Ja, genau.
Also ich denke schon, dass man sich gut geschriebene Lieder, gut geschriebene, weiß ich nicht, Gedichte, Werke, Theaterstücke anziehen kann. Mhm. Das denke ich schon.
Ja, du sagst nochmal, der Vorderzahn, den haben wir jetzt von dir noch gar nicht gehört. Den hören wir uns jetzt mal kurz an.
Wir haben einen Herrn, der unter uns wohnt, mit dem du ich seit gestern kokettiere. Ich war niemals eine Kirke, das weiß jeder im Bezirke. Doch wenn er mich möchte fragen, dem könnt ich mich nicht versagen. Er ist langsam nicht so schön als wie der Ferdl. Und er hat zwei linke Füße, das ist wahr. Doch wenn auch nach meiner Meinung seine äußere Erscheinung nicht von einem Tenorist ist, Hauptsache, dass er ein Dentist ist. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen flog der Ferdinand mir ein. Die Resi sagt, sie weiß, warum man das getan. Es muss aus Liebe doch gewesen sein. Was ich lieb, das legt sich, hört man oftmals sagen. Bitte sehr, es ist vielleicht ja kein Genuss. Doch wenn er mir gar den Zahn hat eingeschlagen, kann man vorstellen, wie der mich lieben muss. Vielleicht kommt er sogar an meinen Geburtstag an. Und wenn mir der Dentist die Liebe gibt, dann lächle ich mit meinem neuen Vorderzahn, damit er sieht, wieder gut.
Die Zissi, wenn die den gesungen hat, den Vorderzahn, hat sie sich oft so den vorderen Zahn schwarz angemalt und dann ist immer die Frage, singt man das zuzelnd oder nicht? Man macht so eine Mischung, ne?
Na, ich singe es schon zumindest, so, also nicht so extrem,
ja,
aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ja, der Zahn ist oder nicht. Ja. Ja. Also das kann man dann schon machen.
Ja. Ja. Was wir noch gar nicht gesagt haben, Zissi Graner war eine ausgebildete Sängerin. Und was ich so großartig finde, ist eben, das hört man ja gar nicht so in ihren Liedern, weil sie ja eigentlich immer nur spricht und weniger singt. Aber ist das nicht auch ein Teil dieser ganzen Kunst, dieser Kabarett-Chansons, diese Mischung, sprechen, singen, wann spricht man, wann singt man? Das ist schon eine große Kunst, die man eigentlich, also es kann man, es kann man nicht. Oder glaubst du, kann man das lernen?
Das kann man lernen. Also das kann man sicher lernen und ich denke, das war dem geschuldet. Also Zissi Graner war eine ausgebildete Sängerin. Menschen, die sie kannten, haben berichtet, also so super gesungen hat es nicht. Also jetzt, das dürfte schon nach dem geschuldet gewesen sein, dass sie der Interpretation mehr Spielraum gegeben hat. Und die Problematik ist natürlich, das kennt man auch in der heutigen Popularmusik oder wenn man, weiß ich nicht, den Austropop hernimmt oder sonst irgendwas. Es macht einen Unterschied, ob ich, wie ich bei der Interpretation werte, gebe ich dem Gesang die Hauptstoßrichtung. Dann wird die Sprachverständlichkeit schwinden. Also, so wie man es bei der Oper hört, wo die Leute sagen, weiß ich, was singt die da? Ja, mhm. Die brauche ich jetzt Untertitel, aber ein Deutsch ist. Mhm. Weil natürlich dann, wie das klingen soll, die Hauptgeschichte ist. Oder sage ich, ja, da gibt es eine Melodie, aber Hauptsache, man versteht total, wie ich sage, und ich nehme dich mit auf die Reise, wo ich gerade bin. Dann verschwindet die Melodie immer mehr. Und man kann sie dann selber aussuchen, wie man das machen will. Ja? Mhm. Und früher war es ganz sicher so, dass genauso wie der Operngesang entstanden ist, weil die damals keine Möglichkeit für Verstärkung hatten, einfach mit der Gesang ankommt, muss ja gewisse Technik erlernen, damit mit die da hinten noch hören in der letzten Reihe. Mhm. Und genauso, glaube ich, ist es so, dass wenn die dann früher 1800 irgendwas beim Wirten gesungen haben, dann haben die halt nicht mehr so singen müssen, weil da hätten sie die Leute in die ersten paar Reihen die Uhren zugehalten. Also haben die auch den Naturgesang mehr Platz gelassen und konnten dann natürlich sprachverständlicher und interpretorischer besser singen. Und ich denke mal, das hat sich einfach so entwickelt dann mit der Zeit.
Die Texte von Hugo Wiener sind wirklich, wirklich großartig. Einer wie der andere, wie gereimt wird, wie der Aufbau ist. Also die sind alle ein Vergnügen und eine Freude. Jetzt müssen wir aber dann schon sagen, von dem, was du gerade erklärt hast, dass sie eigentlich eine schlechtere Sängerin war. Sie war Soubrette in der Operette vorwiegend, also Oper hat sie meines Wissens nach nicht gesungen. War Hugo Wiener ja dann nicht nur ihr Texter, der ihre Sachen für sie, also der die Sachen für sie auf den Leib geschrieben hat, sondern natürlich auch ihr künstlerischer Motor. Weil wie er dann gestorben ist, gab es keine neue Musik mehr für sie. Sie ist dann mit Herbert Prikopa als Pianist aufgetreten. Aber neue Lieder gab es dann nicht mehr.
Also der Herbert hätte es auch nicht kennen. Also
ja, es war auch nicht seine, der hat andere großartige Qualitäten gehabt.
Aber jetzt für die Zissi was schreibt. Und ich denke mir, dass bei denen das wirklich, und das kann ich komplett nachvollziehen und total verstehe, dass die gemeinsam was zu erzählen hatten. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass die Zissi bei Sachen, die ihr nicht taugt haben, gesagt hat, pass auf, das musst du nochmal anders schreiben, das verstehe ich nicht, ganz sicher, dass die gemeinsam dieses Paket waren und dass das für die Zissi überhaupt nicht Not war oder irgendwie gewünscht, dass das jetzt mit einem anderen, ein künstlerisch anderer Ausdruck ist, sondern für die war es der Hugo und fertig.
Ja. Eine gute Ehe, eine kinderlose Ehe. Hugo Wiener hat einmal gesagt, in der Ehe erlebt keine Frau, was sie erwartet und erwartet kein Mann, was er erlebt. Auch vielleicht zeitlos, oder?
Obwohl. Ja, wobei auch das dem Zeitgeist an den Mund gelegt. Also es kann man genau umgekehrt auch so.
Ja, stimmt. Ja, am Beispiel eines guten Textes hätte ich jetzt gedacht, wir spielen das Pin-Up Girl. Was sagst du dazu?
Das Pin-Up Girl liebe ich. Das ist für mich eines der schönsten, unbekanntesten Cissi Graner-Lieder, das nicht vergessen werden darf, weil der Hugo Wiener sie mehrere Themen abhandeln lässt in diesem Lied. In dem einen geht es darum, die Frau als Sexsymbol. Damals Pin-Ups, wo jeder irgendwie so, damals eh noch nicht knockert, halt im Badeanzug junge Frauen irgendwie in sein Spind bei der Arbeit, wo sonst überall Hänger gehabt hat. Und sich die Cissi Graner, die nicht diese Maße hat, die damals quasi als Sexsymbol gegolten hat, sich fragt, was denn das überhaupt ist, was schon mal an sich die gute Frage ist. Ja. Es wird abgehandelt, dass Frauen in dieser Zeit quasi kaum Berufswünsche haben konnten. Ja. Also es hat keiner gesagt, ich möchte gern Bundespräsidentin werden, sondern die Möglichkeit war, okay, Hausfrau oder Pin-Up-Girl, also auch das wird da drin abgehandelt. Und das Dritte ist auch diese Frage des Alterns, wo man sagt, okay, was heißt das, gelte ich nur öffentlich, wenn ich jung und knackig bin, was auch in mehreren Liedern vorkommt. Und ich finde es wunderschön, weil schon allein ich die Textzeile, jetzt weiß ich, was ein Pin-Up ist, das kann so schwer nicht sein, man zieht einen Badeanzug an und setzt sich auf einen Stein, finde ich Weltklasse. Mir rennt die Gänsehaut ausschließlich bei dem Satz, weil es in dem Satz alle die Themen, die ich gerade gesagt habe, verpackt. Und da bin ich dem Hugo Wiener sehr dankbar.
Jetzt weiß ich, was ein Pin-Up ist. Das kann so schwer nicht sein. Man zieht einen Badeanzug an und setzt sich auf einen Stein. Im Sommer, da werde ich es probieren, da können Sie mich sehen. Ist auch mein Badtrikot nicht neu, zum Praktizieren wird's gehen. Ich möchte so furchtbar gern ein Pin-Up-Girl werden. Ich seh den Franzl schon im Staube knien vor mir. Ich setz mein Lächeln auf der wird ganz narrisch drauf und schreit, erhöre mich, sonst schwör ich eines dir. Ich werfe mich vor den 3-Uhr-Zug, doch ich sag, mein Herr, genug, lassen Sie mich das überlegen, um 4 geht ja noch ein Zug, so räch ich mein Geschlecht. Und sehen Sie, darum möcht ich furchtbar gern so ein Binup-Gürtel werden.
Ja, man hört schon immer wieder durch, dass wir das alles ganz großartig finden. Jetzt nicht nur von der außergewöhnlichen Geschichte, sondern auch die Texte. Und ich glaube, auch dein Publikum ist sehr dankbar, dass du diese Lieder auf die Bühne bringst.
Weil ja, dankbar und manchmal überrascht, weil wir tatsächlich zwar dem Werk treu sind, aber es komplett neu bearbeiten. Und da sind manche dann oft, da sieht man die ersten paar Reihen, die ersten 2-3 Lieder, wie sie erschrecken, dass da ein Schlagzeug vorkommt. Und dass da gesungen wird, weil ich singe das alles aus, was normalerweise so interpretatorisch nur gesprochen wird. Und wir verstecken da auch ein paar Anspielungen an die Jetztzeit, musikalisch, die ich nicht erkläre, wo quasi Themen vorkommen musikalisch, die mit der heutigen Zeit den Text verstärken. Und wenn das einer von den 300 Leuten drinnen sitzt, genießt, finde ich es auch schon leiwand. Also wir bemühen uns tatsächlich, das ein bisschen aus diesem... Das wird ja sehr häufig gemacht beim Heurigen, da sitzt dann einer mit der Ziehharmonika und einer probiert genauso zu singen wie der Georg Kressler oder was auch immer. Dem wollen, das finden wir schön und gut und wir wollen dem aber ein bisschen mehr dazu tun und das finde ich spannend.
Birgit Denk und die Novaks, ja. Weil die Novaks sind ja angelehnt natürlich an den Novak, von dem wir vorhin schon gehört haben.
Genau, die Novaks, weil bei mir ist nicht ein Novak, der mich nicht verkommen lässt, sondern mehrere.
Ja. Ja, und Novak ist in dem Fall gut, weil es gibt doch ein Lied, das heißt, ich kann den Novotny nicht leiden.
Genau.
Und Novotny ist ja auch so ein typischer alter wienerischer Name, ja. Irgendwie. Also die Novaks sind perfekt als Bandname.
Ja, nein, beim Novotny ist ja auch leibend, nicht, wer es nicht kennt, dass sie den Novotny nicht leiden kann und erklärt, was das für ein Trottel ist und schierig und unangenehm. Mhm. Und am Ende des Liedes kommt raus, sie ist mit dem verheiratet mittlerweile und hat mehrere Kinder, was auch fürchterlich ist. Ne? Quasi, dass Frauen damals, und das kenne ich aus meiner eigenen Biografie, Männer heiraten mussten, weil sie halt schwanger wurden, so an von die, und das damals halt gar keine andere Möglichkeit war. Und das ist natürlich... Mit dem Blick von heute darauf nehme ich dem Hugo Wiener ab, dass er das auch so gesehen hat, dass das gar nicht so leibend ist.
Ja, und unterm Strich waren es einfach Gesellschaftsanalysen, diese Lieder. Also genau. Nicht alle, aber diese Lieder. Ja. Auch ein sehr schönes Beispiel und mit dem möchte ich heute enden, mit diesem Lied, weil das ist, glaube ich, also ich tue mir immer schwer zu sagen, was ist das Beste, was ist das Schönste, was ist mein Lieblingslied. Aber die Torte darf, finde ich, bei einer Sendung über Cissi Graner auf keinen Fall fehlen.
Packen Sie mit.
Genau. Erst einmal nehme ich die Pfanne, schmier mit Fett sie tüchtig aus. Dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die zweite Pfanne, schmier mit Fett sie wieder glatt. Und dann öffne ich die Türe, weil es gerade geklingelt hat. Dann will ich Musikbegleitung, dreh das Radio auf voll Hast. Dort singt eine die Forelle, was zur Torte gar nicht passt. Dann dreh ab ich schnell das Radio, denn mich ärgert der Applaus. Dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die dritte Pfanne, schmier mit Fett sie wieder ein, dann fliegt der Kanarienvogel direkt in das Fett hinein. Dann nehme ich den fetten Vogel, sperr ihm in das Vogelhaus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die vierte Pfanne, innerlich zerspring ich schon, dann gehe ich ins nächste Zimmer, denn dort läutet das Telefon. Meine Mutter will die Nummer von dem Zahnarzt neben mir, dann nehme ich die Augengläser, such die Nummer, sag sie ihr. Dann entschuldigt sich die Mutter, doch ich sag, das macht nichts aus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die fünfte Pfanne, hoffe, dass es endlich klappt. Dann suche ich die goldene Broche, die ich heute schon gehabt. Und dann suche ich unterm Kasten und dann suche ich unterm Bett. Dann suche ich die Augengläser, bis ich sehe, die sind im Fett. Dann nehme ich die sechste Pfanne, sag zum Pepperl, setz dich jetzt. Nehm den Pepperl, denn der Pepperl hat sich in das Fett gesetzt. Dann nehme ich die siebte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein. Dann sperre ich den Pepperl endlich in das letzte Zimmer ein. Dann nehme ich von der Stellage ein paar Eier jedenfalls. Dann gebe ich dazu den Zucker und dann koste
20 ist es Salz. Dann nehme ich den Hund, den Schipsel, der vom Zimmer rausgerannt. Und dann schnappt er und dann fällt mir noch die Pfanne aus der Hand. Dann ist rings der Boden schmutzig, dann reibe ich die Flecken aus. Dann nehme ich den schwarzen Schipsel aus dem weißen Teig heraus. Dann nehme ich die achte Pfanne, schmier mit Fetzi wieder ein. Und dann kommt der Pepperl wieder über den Balkon herein. Und dann fällt er über den Schipsel und dann weinen Hund und Kind. Und dann stoße ich an den Herd, dann dass der Teig ins Feuer rinnt. Und dann ist es 12 Uhr Mittag und dann kommt mein Gatte gleich. Und die Torte ist nicht fertig und das Fleisch ist noch nicht weich. Dann renn aus der Küche ich zum Telefon, wie toll, und sage dem Konditor, dass er eine Torte schicken soll.
Im 4. Bezirk gibt es den Hugo-Wiener-Platz und den Zissi-Graner-Platz.
Ja.
Könnte man vielleicht hinfahren und das besuchen?
Nee, weil der Friedhof, ich bin eine Friedhofsgängerin.
Du bist eine Friedhofsgängerin.
Gehen Sie zum Friedhof.
Zentralfriedhof, ja. Genau. Liegen Sie nebeneinander?
Na, Sie liegen im selben Grab.
Sie liegen im selben Grab,
ja, genau. Sie liegen natürlich im selben Grab.
Ja.
Mit einem sehr schlichten, normalen, schwarzen Grabstein. Man, bei den Ehrengräbern, man kann es gut finden. Jetzt hat, also dort, wo die ganzen verrückten Grabsteine sind, ja, daneben, ja, oder bei den normalen.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie sehr bezeichnend.
Ja, aber das ist dann doch diese Abteilung der Prominenten.
Genau,
wie man findet. Ja, genau. In Österreich heißt es immer so schön, wir haben keine Stars, wir haben nur Prominente. Ja, zum Schluss, liebe Birgit, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Alles, weil ohne Kunst und Kultur gibt es keine Zukunft.